Ich merke sehr wohl, dass die Spannung im Moment hier mit Händen fast zu greifen ist, wie das mit Maria und Josef weitergegangen ist. Und ich sage es euch gleich, ich werde euch die Antwort heute Morgen nicht geben können. Ihr müsst nächste Woche in Gottesdienst kommen am Samstag. Da wird der Jörn Reichmann vielleicht darauf eingehen, wie das dann mit der Geburt war. Heute geht es aber um ein anderes Thema. Macht doch mit. Ich möchte heute mit uns nachdenken über den Text aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Da war im 16. Jahrhundert eine Gräfin, die wollte einen Erzieher suchen für ihren 6-jährigen Sohn. Und man empfahl ihr unter anderem den später berühmt gewordenen Dichter Christian Fürchtegott Gellert. Der wird uns vielleicht jetzt gar nicht viel sagen, der hat aber das Lied geschrieben, Jesus lebt mit ihm auch ich unter anderem. Der wird also dieser Gräfin als Erzieher vorgeschlagen und dann lädt sie ihn ein und er kommt vorbei und dann sagt sie, passen Sie auf, ich will Ihnen erstmal erklären, was ich von Ihnen mir wünsche, was ich erwarte. Und sie sagt, machen Sie bitte aus meinem Sohn keinen gelehrten Pedanten. Ich verlange nur einen leichten Anstrich. Einen leichten Anstrich von Geschichte, Geografie, Physik, Chemie, das reicht schon. Einfach nur ein leichter Anstrich. Und machen Sie bitte auch keinen ständig betenden Christen aus diesem Jungen. Es reicht voll und ganz, wenn er die 10 Gebote weiß und aus dem Katechismus. Mehr will ich nicht. Ich verlange nur einen ganz leichten Anstrich. Mehr nicht. Gellert hört sich das Ganze an, überlegt kurz und dann sagt er, gnädige Frau, also wenn das Ihr Wunsch ist, dann engagieren Sie besser einen Anstreicher für Ihren Sohn. Die Frage ist für uns, wenn es ums Christsein geht, wollen wir auch nur so einen leichten Anstrich haben? So ein bisschen was Frommes im Leben, weil es ja vielleicht zum guten Ton gehört in den Kreisen, in denen wir uns bewegen? Oder darf es auch ein bisschen mehr sein? Das ist die große Frage. Nur ein frommer Anstrich oder soll es mehr sein? Ich lese uns den ersten Abschnitt des Predigttextes. Was will Gott von mir? Lukas 1, 26 bis 29. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann, Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Der Engel Gabriel erscheint in Nazareth. Es ist der einzige Engel neben Michael, der in der Bibel namentlich überall überhaupt erwähnt wird. Dieser Daniel ist derjenige, der hunderte von Jahren zuvor der Vision vom Daniel erklärt. Er ist der, der zu Zacharias geht und dem Zacharias sagt, dass Johannes der Täufer geboren werden soll. Und jetzt ist er eben hier bei der Maria und er kommt nach Nazareth in ein kleines, unbedeutendes Dorf, das im Alten Testament überhaupt nicht erwähnt wird und soll hier dieser Jungfrau sagen, dass sie schwanger werden soll. Maria lebt als junge Frau, wahrscheinlich so um die 15 Jahre alt, noch bei ihren Eltern zu Hause. Und es wird gleich betont, sie ist Jungfrau. Das wird ja in diesem Text noch sehr bedeutsam sein. Sie ist Jungfrau, das heißt junge Frau, noch nicht verheiratete Frau auf jeden Fall. Und diese Frau war verlobt mit Josef, einem Mann. Und bei den früher in Israel konnte es so sein, die Verlobung konnte von den Eltern schon sehr früh im Kindesalter eines Kindes ausgemacht werden. Und wenn die Kinder dann erwachsen im heiratsfähigen Alter waren, wurde ein Jahr bevor sie geheiratet haben, wurde die Verlobung öffentlich bekannt gegeben. Allerdings war das dann auch so, wer verlobt war, da bedarf es einer richtigen Scheidung, um diese Verlobung wieder zu lösen. Bei uns heute kannst du, wenn du verlobt bist, eine Verlobung normalerweise relativ geräuschlos wieder auflösen. Das ist kein Problem. Aber in Israel damals musste man eine echte Scheidung herbeiführen, damit eine Verlobung aufgelöst werden konnte. Was die Maria macht, als sie da gerade zu Hause ist, wird uns nicht gesagt. Es spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall steht ein wildfremder Mann bei ihr im Zimmer und begrüßt sie und sagt, sei gegrüßt, Begnadete. Begnadet bedeutet hochgesegnet, bedeutet hoch angesehen von Gott. Du bist begnadet. Wichtig ist schon mal, Sie ist hier nicht über die Frauen gesegnet, sondern sie ist einfach nur eine Gesegnete, eine begnadete Person. Hochgesegnet, sicherlich. Sie ist tatsächlich die gesegnetste aller Frauen überhaupt, weil sie den Sohn Gottes zur Welt bringen soll. Aber das stellt sie nicht über alle anderen Frauen, sondern sie ist nur eine Frau, wie viele andere Frauen auch und wie wir auch heute Morgen hier viele Frauen haben, nicht mehr und nicht weniger gesegnet. Diese Frau ist zuerst einmal irritiert. Und ich denke, das ist nachvollziehbar. Da steht plötzlich ein wildfremder Mensch bei ihr im Zimmer. Und vieles von dem, was hier nicht beschrieben wird, hat wahrscheinlich stattgefunden. Nämlich zum Beispiel die erste Frage der Maria. Was würdet ihr wohl fragen, wenn ein wildfremder Mensch plötzlich bei euch mitten in der Küche steht? Wer bist du? Was wollen sie hier? Diese Frage wird hier nicht beantwortet, weil die Frage auch gar nicht relevant ist. Das wird drumherum wird gar nicht groß erzählt. Aber Tatsache ist, hier kommt ein Engel und dieser Engel wird Maria einen Auftrag geben. Bei uns ist es normalerweise nicht so, dass Engel kommen und uns Aufträge von Gott geben. Das passiert anders. Das passiert dadurch, dass wir in Gottes Wort lesen. Das passiert dadurch, dass wir eine Predigt hören. Das passiert dadurch, dass wir mit anderen Menschen im Gespräch sind. Das ist die Art und Weise, wie Gott heute Menschen beauftragt und in seinen Dienst ruft. Und die Frage für dich ist heute Morgen zuallererst mal die Frage, was ist Gottes Auftrag für dich? Was ist der Auftrag, den du von Gott bekommen hast? Und noch wichtiger scheint mir die Frage zu sein, wie gehe ich damit um, wenn dieser Auftrag Gottes an mich gegeben ist und ich nicht so will wie Gott, wenn mir das nicht in Kram passt, wenn ich das einfach nicht will. Was mache ich dann, wenn Gottes Pläne und meine Pläne nicht miteinander korrespondieren? Es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1, ich gehorche Gott. Die Möglichkeit 2, ich mache das, was ich will. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Du kannst dich nie anders entscheiden. Du kannst entweder das ausführen, was Gott dir aufs Herz legt, oder du sagst, nee, will ich nicht. Und dann lasse ich es einfach sein. Der Engel Gabriel ist derjenige, der den Auftrag an Maria überbringt. Aber wie die sich am Ende entscheidet, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Die hat die freie Wahl, sich dafür oder gegen diesen Auftrag Gottes zu entscheiden. Und schon in 5. Mose 11 steht sehr deutlich in den Versen 26 folgende: Ich stelle euch heute vor die Wahl. Wollt ihr Segen oder Fluch? Der Segen wird euch zuteil, wenn ihr die Weisung des Herrn eures Gottes, die ich euch heute verkünde, befolgt. Der Fluch trifft euch, wenn ihr sie missachtet, wenn ihr den Weg, den ich euch weise, verlasst und euch anderen Göttern zuwendet, von denen ihr bisher nichts gewusst habt. Du kannst dich entscheiden zwischen Segen und Fluch. Und das Dolle ist bei Gott, du kannst dich selbst entscheiden, du entscheidest es. Du entscheidest, ob du Gottes Auftrag annimmst oder ob du sagst, nee, das mache ich nicht. Du musst es selbst entscheiden oder du darfst es selbst entscheiden. Der Segen liegt mit Sicherheit darauf, dass ich Gott gehorsam bin. Es liegt mit Sicherheit kein Segen darauf, wenn ich das tue, was ich will. Und natürlich kann Gott mich auch dann, wenn ich sage, ach, ich mache nicht, was du willst, trotzdem das für andere Menschen zum Segen werden lassen. Aber ich selbst werde dann davon keinen Segen haben. Den Segen erlebe ich nur dann, wenn ich das umsetze, was Gott mir aufs Herz legt. Wenn ich das mache, was ich will, werden möglicherweise andere gesegnet. Ich selbst nicht. Nochmal die Frage, weißt du, was Gottes Auftrag für dich ist? Weißt du das? Ich komme zum zweiten Punkt. Gott beauftragt ganz konkret Lukas 1, 30 bis 33. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Die erste Frage, die sich für die Maria hier stellt, ist klar, wie soll das zugehen? Aber dazu später mehr. Sie soll den Sohn Gottes zur Welt bringen. Das war schon im Alten Testament durch Jesaja angekündigt worden. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den sollst du nennen Immanuel, Gott ist mit uns. Jesaja 7, Vers 14. Diese biblischen Berichte über die Ereignisse rund um die Geburt Jesu, da gibt es viele Parallelen in der Bibel, die genauso oder ähnlich gelaufen sind. Da ist Sarah, die Mutter von Isaak, oder die Frau von Manoah, die Mutter von Simson, Hannah, die Mutter Samuels, Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Und jedes Mal ist es so, dass Gott die Naturgesetze außer Kraft setzt, weil all diese Frauen sind unfruchtbar und sie bekommen trotzdem einen Sohn. Einen Sohn, wo Gott was Besonderes mit vorhat. Das heißt also, Gott setzt nicht nur einmal, sondern immer wieder in der Bibel die Naturgesetze außer Kraft, wenn er sagt, ich will zu meinem Ziel kommen, ich will Menschen zu etwas bringen, was eigentlich menschlich nicht möglich ist. Dass eine unfruchtbare Person einen Sohn bekommt. Und hier in dieser Ankündigung, die der Gabriel an die Maria weitergibt, da ist zum Beispiel das volle Menschsein des Herrn Jesus beschrieben. Sie wird ganz normal schwanger werden, wie viele, viele, viele Frauen vor und nach ihr schwanger wurden und einen Sohn gebären. Aber dieser Sohn ist nicht irgendwer. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser Name hat Programm, Gott rettet. Und er wird groß sein. Und er wird der Sohn Gottes genannt werden. Und er wird ein Anrecht auf den Thron Davids haben. Das heißt, er wird Herrscher in Israel sein, nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern bis in Ewigkeit. Fakt ist, Gott beauftragt Menschen. Und hier beauftragt er Maria. Gottes Auftrag für Maria ist einzigartig. Sie soll den Sohn Gottes zur Welt bringen. Das heißt also, das wird unser Auftrag schon mal nicht sein. Aber der Herr Jesus beruft Menschen grundsätzlich heute in die Gemeinde hinein. Und deswegen liegen die Aufträge, die Menschen beruft, innerhalb dieser Gemeinde. Die können sich nach außen auswirken, aber er beruft sie in die Gemeinde hinein. Und aus dieser Gemeinde heraus, so macht es Gott, beauftragt er dann Menschen auch nach außerhalb dieser Gemeinde. Was allen Aufträgen Gottes grundsätzlich gemeinsam ist, ist, dass diese Aufträge den Menschen zum Segen werden sollen. Sie sind immer in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und sie dienen grundsätzlich anderen Menschen. Das haben diese Aufträge Gottes immer, immer gemeinsam. Sie dienen anderen Menschen, sie sind in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und sie dienen auch Menschen außerhalb dieser Gemeinde. Gott beauftragt immer konkret. Dem Noah sagt er, bau eine Arche. Dem Abraham sagt er, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Der Mose bekommt den Auftrag, befreie mein Volk aus Ägypten. Und dem Paulus sagt er, du wirst mein Zeuge sein bis ans Ende dieser Welt. Gott gibt konkrete Aufträge. Aber letzten Endes, und ich denke, das ist genauso wichtig, der Auftraggeber ist nicht jemand in der Gemeinde, sondern der Auftraggeber ist Gott. Gott beauftragt Menschen. Eine Gemeindeleitung kann vielleicht für einen Dienst berufen in eine Gemeinde hinein. Aber der Auftraggeber ist Gott. Gott beauftragt Menschen. Gott beauftragt dich. Nicht die Gemeindeleitung beauftragt dich. Wer ist die Gemeindeleitung? Nein, Gott beauftragt dich. Und die Frage ist, wie gehst du mit Gottes Auftrag um? Nicht mit dem Auftrag von der Gemeindeleitung. Wie gehst du mit Gottes Auftrag um? Und die Frage ist darum letzten Endes auch, wie lautet dein Auftrag in dieser Gemeinde? Wie lautet dein Auftrag, den du von Gott bekommst? Wozu beauftragt er dich, damit auch diese Gemeinde hier weiterkommt? Da ist jeder beauftragt. Sicherlich ist diese Beauftragung abhängig vom Alter, von den Möglichkeiten, die Menschen haben oder nicht mehr haben, gar keine Frage. Aber dass Gott sagt, du brauchst bei mir in meinem Reich nicht mitzuarbeiten, da hat es noch keinen gegeben. Und die Frage ist, was ist dein Auftrag, den Gott dir gegeben hat? Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Was habe ich davon? Lukas 1, 34 bis 38. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wie kommt die Jungfrau zum Kind? Und der Engel erklärt es ihr und sagt: Der Heilige Geist wird über dich kommen, diese Kraft wird dich überschatten, sie wird über dir sein, aber dieses Überschatten steht auch für bewahren, das heißt, du bekommst etwas Bewahrtes von Gott und dann wirst du als Jungfrau ein Kind gebären. Gott wird dich beschützen und du sollst das tun. Die Frage, ob die Maria als Jungfrau ein Kind bekommen hat, ist für viele Christen heute eine Frage, wo sie sagen, das ist gar nicht so wichtig, das zu glauben oder nicht, weil man das ja auch physiologisch nicht erklären kann. Und genau das ist falsch. Wenn du sagst, ich kann nicht glauben, dass Jesus von der Jungfrau geboren wurde, dann ist eins schon mal ganz klar, dann ist Jesus Christus vieles für dich, aber dein Erlöser kann er dann nicht sein. Die Bibel sagt das sehr deutlich. Der Same der Frau wird letzten Endes der Schlange den Kopf zertreten. Das heißt dem Bösen, dem Satan. Und das wird durch den Heiligen Geist geschehen, nicht durch menschliche Anstrengung. Und nur dann, wenn die Jungfrau schwanger wird, dann kommt ein Kind auf diese Welt, das zeitgleich Gott und Mensch ist. Das Dritte, was genauso wichtig ist: Jesus Christus wird von einer Jungfrau geboren und das bedeutet, er hatte keinen irdischen Vater. Wenn er einen irdischen Vater gehabt hätte, dann wäre er betroffen von der Erbsünde, weil Gott sagt, alle Menschen, die auf diese Welt kommen nach dem Sündenfall, sind alle Sünder. Und dann wäre Jesus Christus Sünder gewesen. Und wenn er Sünder gewesen wäre, dann hätte er niemanden erlösen können. Und wenn er niemanden erlösen kann, dann ist er auch nicht der Sohn Gottes. Das heißt also, wenn ich die Jungfrauengeburt nicht glaube, dann ist der Herr Jesus für mich auch kein Erlöser. Fakt. Und Tatsache ist, die Maria hier hatte durchaus eine Wahl. Die musste nicht zwingend den Sohn Gottes zur Welt bringen. Aber sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das bedeutet, dass die Maria durchaus entscheiden hätte können und hätte sagen können, nein, ich will das nicht. Ich meine, diese Frau wohnt in Nazareth. Das war damals ein kleines Nest, vielleicht 300, 400 Einwohner. Und da ist eine Frau, die ist nicht verheiratet und die ist schwanger. Ich meine, heute ist es normal, es ist halt nichts Schlimmes mehr. Was meint ihr, was das für ein Getratsche gegeben hat in diesem Dorf? Das hat jeder nach kurzer Zeit gewusst. Guck mal, die kriegt einen Bauch. Oh, was wird denn da schiefgelaufen sein? Und ich kann mir das Getratsche gut vorstellen, was da gewesen wäre. Und Erlingshausen ist ja nun schon mindestens ein paar hundertmal so groß wie Nazareth. Was das hier allein für ein Getratsche gegeben hätte, auch hier bei uns. Was hätte das für ein Getratsche gegeben? Die Maria hat mit Sicherheit sich einiges anhören müssen in dieser Zeit ihrer Schwangerschaft. Aber Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ist okay. Ich nehme das auf mich, ich mache das mit, es ist in Ordnung. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Was habe ich eigentlich davon, wenn ich so handle wie die Maria? Wenn ich Gottes Auftrag, den er mir gegeben hat, umsetze? Was habe ich davon, wenn ich Gottes Auftrag umsetze? Das ist heute eine ganz wichtige Frage. Was habe ich davon? Was bringt mir das, wenn ich das tue oder lasse? Nur mal die Frage an uns alle. Was hätte wohl der Herr Jesus geantwortet, wenn man ihn gefragt hätte, als er noch im Himmel war? Sag mal, was hast denn du davon, wenn du da auf die Erde gehst und Mensch wirst? Naja, die ersten 30 Jahre laufen ganz normal. Danach wird es ziemlich prekär und am Ende werden sie mich umbringen. Nur mal so als Frage, was habe ich davon, wenn ich den Auftrag Gottes ausführe? Ich glaube, das Erste, was ich davon habe, ist der Segen Gottes. Segen Gottes hast du nicht automatisch. Segen Gottes ist kein Selbstläufer, wo du sagst, nö, der ist immer da. Segen Gottes bedeutet, Gott ist mit mir. Gott ist bei mir in dem, was ich tue. Und wenn ich nur das tue, was ich will, dann wird Gott viel bei mir sein, aber nicht immer bei mir sein. Dann werde ich auch viel machen, einfach nur, was ich will. Aber Segen bedeutet, Gott ist mit mir. Und wenn ich das umsetze, was der Herr Jesus mir aufs Herz legt, dann lebe ich auch in diesem Segen. Das Zweite, was es ist, ist Erfüllung mit Freude, wenn ich mitmachen kann in diesem Projekt Gottes, aber auch erleben kann, dass er mein Leben mit Sinn erfüllt. Der Sinn unseres Lebens ist es, Gott die Ehre zu geben. Darum sind wir auf dieser Welt. Darum sind eigentlich alle Menschen auf dieser Welt, Gott die Ehre zu geben. Und die Ehre kann ich ihm eigentlich nur dann geben, wenn ich das umsetze, was er mir aufs Herz legt, was er sich von mir wünscht, was er sich vorstellt für mein Leben. Nur dann kann ich das tun. Aber wenn ich das mache, dann darf ich wissen, ich bin Teil eines großen, eines einzigartigen Projektes, wo es einfach nur darum geht, dass ich dem, an den ich glaube und der mich erlöst hat, jetzt schon leben und jetzt schon ihm dienen kann, jetzt schon ihm gehorchen kann, in dem, was mein Leben ausmacht. Und eins ist doch hoffentlich uns allen auch klar, Gott baut sein Reich auch ohne dich. Und er baut es auch ohne mich. Gott braucht dich und mich nicht, damit sein Reich gebaut wird. Glaubt ihr einfach, dass das Reich Gottes zusammenfällt in sich, wenn du sagst, ich mache nicht mehr mit, ich will nicht mehr? Glaubt ihr das allen Ernstes? Ich glaube es nicht. Gott braucht dich und mich nicht, aber er lädt uns ein und sagt, du kannst ein Teil von meinem Projekt sein. Du kannst mitmachen, du kannst dabei sein, du kannst mitgestalten, du sollst ein Teil von diesem Projekt sein. Aber brauchen tue ich dich nicht. Du entscheidest, ob du mitmachst oder nicht mitmachst, ob du ein Teil von Gottes Projekt bist oder ob du nur außen stehst und einen Daumen hoch und runter machst. Maria hat Ja gesagt zu Gottes Weg. Und das war kein leichter Weg. Maria hat gesagt, jawohl, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich mach das. Und die Herausforderung war mit Sicherheit nicht einfach. Wenn du den Sohn Gottes großziehen sollst, dann machst du dir wahrscheinlich doch nochmal ein paar mehr Gedanken, als wir bei uns bei unseren Kindern Gedanken gemacht haben, als wir die großgezogen haben. Da machst du dir bestimmt nochmal mehr Gedanken, weil die Herausforderung einfach auch größer ist. Aber letzten Endes bedeutete der Gehorsam für Maria und auch für ihn Josef am Ende Segen. Und auch dich will Gott segnen. Er will dich mit hineinnehmen in den Plan, den er für diese Welt, für dich und für mich hat. Du sollst ein Teil dieses Projektes sein. Und das bedeutet Segen. Das bedeutet einfach zu wissen, ich setze das um, was Jesus mir aufs Herz legt. Und das wird gut sein. Der Profiteur vom Segen bin immer zuerst ich selbst, nie Gott. Ich selbst profitiere davon, wenn ich das umsetze, was er mir aufs Herz legt. Und wenn du dir jetzt nicht sicher bist, was dein Auftrag ist, dann bitte Gott darum, dass er dir das zeigt. Und dann wird er das mit Sicherheit auch tun. Gott hat für jeden einen Platz in seinem Team. Jeder ist eingeladen mitzumachen. Und jeder kann was, wo er mitmachen kann. Und es ist immer die Frage, stelle ich mich in seinen Dienst oder mache ich es nicht? Diese Entscheidung musst du natürlich selbst treffen. Aber du sollst wissen, dass Gott dich einlädt, Teil seines Teams hier in Erlingshausen zu sein. Du sollst mitmachen, sollst dabei sein, du sollst gesegnet sein. Und darum mach doch mit. Mach mit in diesem Team, was Gott hier in Erlingshausen hat. Es wird dein Segen sein. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns alle kennst. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns alle lieb hast, so wie wir sind, und dass jeder von uns Begabungen hat, die du gebrauchen willst und gebrauchen kannst, um dein Reich mitzubauen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns den Platz zeigst, wo du uns haben willst, dass du uns die Kraft und den Mut schenkst, diesen Platz auch auszufüllen, und dass du uns die Befähigungen und Begabungen schenkst, die wir brauchen, um das zu tun. Danke dafür, dass jeder von uns einen Platz in deiner Mannschaft hat auf dieser Erde. Keiner muss sich ausgeschlossen fühlen, keiner muss denken, dass er wertlos ist. Ganz im Gegenteil, du schätzt jeden Dienst, jede Mitarbeit schätzt du wert. Und dafür möchte ich dir von Herzen Dank sagen, dass das so ist und dass du uns alle einlädst dazu, ein Teil dieses Teams hier bei uns im Dorf zu sein, damit Menschen dich kennenlernen, damit Menschen diese frohe Botschaft hören, dass du Herr und dass du Gott bist und dass du Erlösung schenkst. Danke, dass du uns alle dabei haben willst und danke, dass du auch einen Platz für uns hast. Amen.
Wir wollen Gottes Willen tun. Wir wollen erfahren, hören, was Gott für uns in dem Sinn hat. Es kann, wie wir gerade gehört haben, an einem Beispiel und an mehreren, sehr speziell sein, wie bei Maria. Und deswegen lasst uns jetzt eine Minute still sein und hören, was Gott uns zu sagen hat, vielleicht auch, was er für einen Auftrag hat. Dann antworten wir gemeinsam auf die Predigt und darauf, was Gott uns sagen möchte, mit dem nächsten gemeinsamen Lied, Ein Leben für Gott.